Vielleicht eine kleine Ergänzung zu vorhin. Ich sagte, ich war auch Lehrer. Englisch natürlich, Religion in Nordrhein-Westfalen, aber auch Deutsch. In der Tat, was den Kindern nichts ausmachte, aber den Eltern, denen kam es so komisch vor, ein Engländer, der Deutsch unterrichtet. Aber es hat trotzdem geklappt. So, ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, lass das, was wir sagen und hören heute, in unser Herzen dringen. Gib uns offene Herzen für dich und Liebe zu dir dadurch. Amen. Amen. Ja, mein Thema lautet Kontra- oder Kontrastprogramm. Christsein, ist es ein Kontra- oder ein Kontrastprogramm? Ich möchte euch erstmal schockieren, ganz richtig schocken. Und zwar, in der Bibel, in einer alten Übersetzung steht da, du sollst Ehe brechen. Diese Bibel hat den Namen, es war eine englische Bibel, thou shalt commit adultery. Diese Bibel ist neu so gefunden worden in Neuseeland, warum auch immer dort. Und man hat gesagt, na, das ist unwahrscheinlich viel wert. Aber du sollst Ehe brechen? Das ist als Pastor von der Kanzel, wie kann ich das sagen? Das war ein Wort, was fehlte. Und darum geht es mir heute ein bisschen mit dem Namen der Predigt und so. Ein Wort fehlte und dann ist der Sinn völlig anders. Natürlich heißt es, thou shalt not commit adultery, du sollst nicht Ehebruch begehen. Und diese Bibel hat einen Namen, the Wicked Bible, die böse Bibel. Der Mann, der das gedruckt hat damals in England, der hat dann natürlich seinen Job verloren, was verständlich ist. Also ein Wort fehlt, alles ganz anders vom Sinn. Und ich möchte euch, darf ich das ein bisschen meine Sprachhintergrund nehmen? Wir gucken die erste Folie an. Also Kontra, eigentlich müsste mit C geschrieben werden, das weiß ich auch, nur ein Buchstabe. Also eine Kleinigkeit. Also ein Professor an der Uni irgendwo, in Amerika glaube ich war das, sagte, und ich lese es ganz neutral vor, Woman without her man is nothing. Und dann hat er gesagt zu deinen Studenten und Studentinnen, bitte die richtige Satzzeichen setzen. Da ein bisschen gedacht und die Männer haben vor allen Dingen sehr geschmunzelt und dann kam es zu dem Ergebnis der Männer. Wollte erst mal gucken. Dürfen wir? Woman, comma, without her man, comma, is nothing. Frau ohne ihren Mann ist nichts. Ne? Was sagt ihr dazu, liebe Schwestern? Ne? Ihr lacht. Ist nicht zum Lachen, oder? Okay. Der hat natürlich geschmunzelt, der Professor. Aber wie bei einem Wort, das fehlt, ein Buchstabe, das anders ist, kann es auch mit Satzzeichen ähnlich sein. Dann haben die Frauen ihr großen Auftritt gehabt. Woman, Doppelpunkt, without her, man is nothing. Frau ohne Mann, ohne ihren Mann, Quatsch, Frauen, nochmal, auch ich kriege das nicht hin, kann kein Englisch mehr, Frau ohne sie, Komma, man is nothing. Punkt. Also, ne, stimmt doch, liebe Schwestern, oder? Ohne euch sind wir Männer nichts. Ich merke das auch jetzt mittlerweile, seitdem meine Frau nicht mehr da ist. Das ist wahr. Also, ein bisschen anders mit den Satzzeichen, das Ergebnis völlig anders. Na, und wer hat recht? Männer? Alle Männer sagen ja. Frauen? Ja? Wir haben alle recht, ne? Denke ich mir. Okay, also ein kleiner Unterschied macht viel aus. Ob es ein Wort ist, not oder nicht, oder Satzzeichen oder sowas ähnliches. Kontra oder Kontrast ist auch nicht viel anders. Landen wir also bei unserem ersten Predigttext. Wir haben zwei, aber es ist nicht unendlich lang, darf ja auch nicht sein. Ich habe Gemeindestunde. Diese Geschichte mit dem Pharisäer. Und zwar, vielleicht hat sogar diese Geschichte einen echten Hintergrund. Wir wissen, dass Jesus ganz genau beobachtet hat. Was passierte? Erinnert euch an die Dame, die alte Witwe, die alles, was sie hatte, in die Kollekte getan hat. Hoffentlich habt ihr es alle gemacht heute. Jedenfalls, sie tat alles rein, was sie hatte. Es waren nur ein paar Groschen. Die anderen haben ihr Geld reingeschmissen, die haben so viel. Und Jesus hat es gesehen, hat gesagt, sie hat alles gegeben. Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Er hat beobachtet. Und hier, vielleicht war das auch so ähnlich, wir wissen das nicht. Es ist ein Gleichnis auf jeden Fall, aber auch hat Jesus vielleicht auch gesehen, wie eine hinten so ganz traurig und unsicher stand und der andere vorne, na, hier bin ich, Leute. Und vielleicht hat Jesus das gesehen und was daraus gemacht für uns. Eine kleine Unterschied, kann man sagen, beide im Haus Gottes, im Tempel, ja, aber ein Unterschied. Der Pharisäer, der hat eigentlich sich angepasst, ne? Der konnte gut leben mit der Situation und er war überzeugt, er lebe nach dem Gesetz Gottes, nach der Tora. Also er war schon in Ordnung, nicht wie er so sagte, wie dieser komische Kerl hinten da, dieser Zöllner. Man fragt sich, warum hat ein Christ oder warum hat ein Mensch nicht so von vornherein gesagt, so Dinge, die verkehrt sind, die sollte man aus der Welt schaffen. Zum Beispiel Gleichberechtigung der Frau. Damals gab es überhaupt sowas gar nicht. Frauen zählten gar nicht. Kinder, genauso wenig zählten die Kinder. Sklaverei, ganz normal. Warum hat die Gemeinde nicht was dagegen getan? Und manche haben dann so einfach mitgemacht. Die haben weder Kontrast noch Kontraprogramm gemacht. Die haben einfach sich arrangiert, wie wir so schön sagen. Der andere, aber der hat ein Kontrastprogramm gehabt. Der Pharisäer, nicht, sondern der Zöllner. Er traute sich nicht einmal, sozusagen in den Raum zu gehen, richtig, und zu beten. Er stand hinten mit gebeugtem Haupt. Oh Mann, darf ich vor Gott treten? Darf ich das? Eigentlich nicht. Ich bin ein Sünder. Jesus und Paulus, die haben das immer wieder deutlich gemacht. Wir sind Sünder vor Gott. Wir können nicht bestehen. Wir können nicht so aufstehen und sagen, guck mal, wie gut ich bin. Keiner von uns. Der hat das erkannt. Das war sein Kontrastprogramm. Ich bin nicht was Besonderes, was Besseres, was Heiliges. Gott, kannst du mich überhaupt angucken? Ich darf dich nicht mal angucken. Du bist Gott. Ein Kontrast. Wir wollen den einen nicht schlecht machen, den anderen gut. Aber auf der anderen Seite, wir merken, was ist das für ein Unterschied? Eine steht da, eigentlich traut sich nicht, dazustehen vor Gott. Aber er tut das. Ist das nicht schön? Wir dürfen auch, wenn wir erkennen, wir können vor Gott nicht bestehen, wir können trotzdem in die Gegenwart Gottes treten. Wenn man mich fragt, wer ist in die Gegenwart Gottes getreten von diesen beiden? Das war der Mann, der ganz hinten war, stand, Kopf gesenkt und ganz traurig und sich selbst im Klaren darüber, wie er in seinem Herzen vor Gott und vor den Menschen stand. Also Paulus hat es einmal so gesagt, alle haben gesündigt und ermangeln der Ehre, die bei Gott ist. Das ist im Römerbrief und das ist es, das trifft es. Keiner von uns kann vor Gott bestehen. Und da haben wir so ein Problem natürlich. Wenn das so ist, was können wir überhaupt tun als Christen auch heute? Wie können wir leben vor Gott? Wie geht das dann? Aber es geht. Wir können mit Gott reden. Und das ist ein Kontrastprogramm. Nicht mit uns selbst reden und mit den anderen, damit sie sehen, wie gut wir sind, sondern wir können mit Gott reden. Wissend, wohlwissend, wie wir wirklich im Herzen sind. Und das Schöne ist, dass Gott in Christus uns deswegen annimmt, aufnimmt, zu Herzen nimmt. Und wir entdecken, wir sind die Geliebten Gottes. Gottes Vorstellung von Christsein ist ein Kontrastprogramm. zu dem, was in unserer Welt gesagt und getan wird. In der Welt muss man vorne stehen, muss man bestimmen, muss man eigentlich herrschen. Und wenn es nicht einem passt, dann kann man Krieg führen. Im Großen, wie wir erleben, in der Ukraine, aber auch im Kleinen. Aber Gott sagt, mein Programm ist ein ganz anderes. Nicht der da vorne ist, nicht der da erzählt, wie gut er ist, wie mächtig er ist, wie viel er alles hat, sondern der, der erkennt, vor mir, vor dir, Gott, bin ich nichts, aber du hast mich gerettet und erlöst. Das ist das wunderbare Kontrastprogramm für den einzelnen Christen. Und wenn wir in der Welt leben wollen, als Christen, müssen wir damit anfangen. Wir können nicht sozusagen diesen Punkt überspringen und tun, als ob, ja, eigentlich, wir sind okay. Wenn wir okay sind, das ist nur, weil Christus für uns gestorben ist und aus keinem anderen Grund. Aber wir kommen jetzt zum anderen Teil. Das ist jetzt die zweite Predigt, und nicht die zweite Predigt, der zweite Predigttext, Lukas 22. Und zwar, da geht es auch ums Abendmahl. Deswegen habe ich diesen Text auch dazu genommen. Es ist das Kontrastprogramm der Gemeinde Jesu. Und die finde ich sehr beeindruckend eigentlich. Wie gesagt, man sagt, warum, und meine Söhne, die leider an Jesus nicht glauben, die sagen, Papa, warum ist es so, dass Gott nicht so von vornherein gesagt hat, die Christen von vornherein gesagt haben, zum Beispiel Sklaverei ist schrecklich, grauenvoll, darf nicht sein. Diese Frage müssen wir uns gefallen lassen. Aber wir können in die Bibel gucken. Und was sehen wir? Ein Beispiel, ein sehr schönes Beispiel. Es gab einen gewissen Herrn, an den Paulus einen Brief geschrieben hat. Den kleinsten Brief des Paulus im Neuen Testament. Der hieß Philemon. Und Philemon hatte einen Sklaven, der hieß Onesimus. Und diesen Onesimus ist abgehauen. Kann ich auch verstehen. Ich möchte auch nirgends Sklave sein und er sicher auch nicht. Ist abgehauen von Philemon und landete bei Paulus. Und Paulus sagt, das ist jetzt mein Sohn. Nicht natürlich biologisch gesehen, sondern mein Sohn, weil er durch mich Christus gefunden hat oder zumindest durch mich weitergeführt werden. Wir wissen nicht ganz genau, ob er durch Paulus sich bekehrt hatte oder dann einfach von Paulus sozusagen adoptiert als Christ dann ihm geholfen wurde. Paulus, und das ist das, was Leute vorwerfen, Paulus hat gesagt, na Onesimus, du musst zu Philemon zurück. Ein Sklave soll zu seinem Sklavenhalter zurück? Ist das nicht furchtbar? Gar nicht. Paulus sagt, das ist erstmal mein Sohn, für den ich gerade stehe, den ich liebe. Und du gehst zurück zu Philemon, obgleich ich dich gern hier behalten würde. Und ich schicke dich zurück, nicht als Sklaven, sondern als Bruder. Nun, ich habe keine Geschwister gehabt. Wer Geschwister hat, kann vielleicht mehr erzählen. Aber wenn ich sage, das ist mein Bruder, wie kann er dann diesen Menschen als Sklaven halten? Würdest du deinen Bruder, deine Schwester als Sklaven, Sklavin halten? Andere hoffentlich auch nicht, aber da schon gar nicht. Dieser Mann sollte zurückgehen als Bruder. Also auf gleiche Höhe, nicht unter ihm, sondern auf gleiche Höhe. Und deswegen sage ich, das ist ein Kontrastprogramm, auch hier an dieser Stelle schon, weil der Christ Onesimus ging zurück zu dem Christen Philemon und war sein Bruder im Glauben. Es ist nicht umsonst, dass wir im Baptismus früher zumindest gesagt haben, manchmal auch schon, Bruder, Schwester, eigentlich ist was Schönes, finde ich. Also eine ganz andere Einstellung als die, die die Welt hat. Ja? Oben und unten haben wir es wieder. Aber wir sind hier bei diesem Text und da heißt es, ich lese ein bisschen davor, die Stunde war da und Jesus wollte, sagt er, mit den Aposteln das Abendmahl, das Passamahl feiern. Ich werde es nicht mehr essen, bis es in seiner Vollendung gefeiert wird im Reich Gottes. Dann nahm er den Kelch, dankte dafür, nahm es und teilte das unter den Jüngern. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm Brot, Jesus nahm Brot, brach es und sagte, das ist mein Leib, das tut zu meinem Gedächtnis. Nach der Mahlzeit nahm er nochmal den Kelch, das ist der dritte Kelch bei dem Passamahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut für euch vergossen. Normalerweise, wenn man das Abendmahl feiert, hört man an dieser Stelle auf, wenn man den Lukas-Text nimmt, Lukas 22. Aber ich lese weiter, 2, 3 Verse. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verraten wird, ist mit mir auf dem Tisch. Denn der Sohn des Menschen zwar geht dahin, wie es bestimmt ist, doch wer den Menschen, durch den er verraten wird. Sie fingen an, untereinander zu besprechen, wer von ihnen das wohl wäre, der sowas täte. Das ist Jesus Kontrastprogramm. Wie bei der Sklaverei kein Kontra. Auch hier ist ein Kontrastprogramm. Ich schätze, wir hätten gesagt, Judas, nix. Du hast mit uns nichts zu suchen hier. Am Tisch des Herrn, du wirst Jesus verraten, du wirst ihn den Römern, den Mächtigen übergeben. Bitte, weg vom Tisch, weg vom Passamahl, vermute ich. Und Jesus hat Judas am Tisch gelassen, auch mit ihm diese Mahlzeit und dieses Mahl gefeiert. Ein Mann, der ihn verraten würde. Das ist ein Kontrast. Ist alles anders, als in der Welt passiert, nicht wahr? Und falls wir denken, na ja gut, okay, das war Judas, Sonderfall, können wir nichts mit anfangen. Die anderen Apostel, auch die waren natürlich viel besser. Von wegen. Von wegen, ne? Petrus würde ihn verleugnen. Ich werde dich nie verlassen, Herr. Ich bleibe bei dir bis zum Schluss. Jesus sagte, Petrus, dreimal wird dieser Hahn krähen. Und dann hast du mich verlassen, hast du mich verleugnet. Und die anderen, heißt es auch in den Evangelien, die taten genauso. Die sagten, auch wir werden bei dir bleiben, Jesus. Die sind alle abgehauen. Alle. Und Jesus hat mit dieser Gruppe das Passamahl, das Abendmahl gefeiert. Nicht mit den Superheiligen, den Starken, den Großen dieser Welt, sondern mit so einer Gruppe von Versagern. Und wisst ihr was? Das sind wir auch. Aber danach, diese Versager waren Männer und auch Frauen Gottes, die das Evangelium verbreitet haben in der ganzen Welt. Wenn wir Versager sind, das ist nicht das Letzte. Wir können das zugeben und dann merken wir, weil Jesus eine ganz andere Vorstellung hat, dass wir zu seinem Kontrastprogramm gehören. Nicht die großen, mächtigen, sondern die Versager, die Sünder, die werden von Jesus gebraucht in dieser Welt. Und das ging natürlich nachher, als Jesus mit den Leuten sprach, mit Herodes und mit Pilatus nachher, dass Jesus dann sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wieder ein Kontrast. Ja, ja, du bist ein König. Ja, wenn es ein König ist, dann muss er weg. Und Jesus sagt, nee, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich gehe nicht mit Schwert in der Hand gegen Rom, gegen den Kaiser, gegen euch hier, sondern ich habe ein ganz anderes Reich. Ein kontrastreiches Reich, sozusagen. Noch ein Punkt dazu. Diese Gruppe, wie gesagt, das war eine kleine Gruppe, nicht viele, wirklich nicht. Aber diese Gruppe war die, die die Anfänge des Evangeliums, der Verbreitung des Evangeliums loslassen sollten und beginnen sollten, das zu verbreiten, was Jesus für die Menschen getan hat. Nicht eine riesige Gruppe, sondern eine kleine Gruppe, erstmal von 12 Männern und dann, wir wissen, dass auch einige Frauen, einige andere waren auch dabei. Aber im Prinzip diese kleine Gruppe. Die Zahl tut es auch nicht. Das ist Kontrast. Ich habe immer noch so grauenvoll in Erinnerung, was damals in den Vereinigten Staaten 2017 passierte, als ein gewisser Präsident, dessen Namen ich nicht gern ausspreche, eingeführt wurde. Und er hatte gesagt, es sind viel, viel mehr Leute, die zu meiner Inauguration, wie es heißt, meine Einführung gekommen sind, als damals bei Obama. Den Namen nenne ich gern. Das war natürlich eine Lüge. Falsch. Da konnte man die Bilder sehen. Ne? Aber die Menschen meinen, je mehr, desto wichtiger, desto besser bin ich, sind wir. Und Jesus fing mit 12 Leuten an und die Welt dadurch auf den Kopf gestellt. Was ist das für ein Unterschied? Für Jesus ist jeder Einzelne wichtig. Deswegen, auch in der Gemeinde hier in Friedrichshain, es geht nicht darum, dass wir 200-300 Leute sind. Ich glaube, früher war die Gemeinde sehr groß. Ist das richtig? Aber darauf kommt es nicht an. Ihr seid dran. Eine kleine Gruppe zwar, aber die eine Welt bewegen kann, auch hier in dieser Gegend, diesem Viertel von Berlin. Und falls jemand sagt, aber Chris, es gibt Christen in der ganzen Welt, ist das egal? Natürlich nicht. Wir sind natürlich verbunden mit den Christen in allen Ländern. Aber wir sind zunächst einmal in der Verantwortung, hier, wo wir leben, wo wir im Namen Jesu zusammenkommen, das Evangelium auszuleben. Ich sage so, verkündigen wäre ein bisschen zu einseitig in dem Fall. Das Evangelium auszuleben, durch Worte, durch Taten, durch unsere Art. Das überzeugt die Menschen. Das ist der Unterschied zwischen uns und unserer Welt. Das ist der Kontrast, in dem wir leben, nicht kontra. Wir brauchen nicht auf die Barrikaden zu gehen und Schwert, das ist ja nicht viel heutzutage, in die Hand zu nehmen, sondern das auszuleben, was Christus in uns durch seinen Heiligen Geist gelegt hat. Ein großer, großer Unterschied. Zum Schluss möchte ich eine Geschichte erzählen. Es ist keine Geschichte, es ist eine Tatsache. Aber damit will ich das dann sagen, das ist unsere, eure Verantwortung hier in Friedrichshain. Und zwar am Anfang der Christusbewegung war das so, in der Zeit, dass die, in der Kultur, in der sie lebten, auch wenn ein Kind geboren wurde, wurde das Kind vor den Vater gebracht, gelegt, glaube ich, auf die Erde oder auf den Tisch, weiß ich nicht, jedenfalls vor den Vater das Kind gelegt. Wenn der Vater das Kind in die Arme genommen hat, hieß das, dieses Kind gehört meiner Familie, gehört uns, gehört mir, mein Sohn, meine Tochter. Wenn er das nicht wollte, und das ist wohl oft vorgekommen, vielleicht war das Kind kränklich, oder vielleicht war das ein Mädchen und er wollte einen Jungen haben, sowas soll es auch geben, auch heute. Dann, wenn es so war und das Kind liegen ließ, dann würde das Kind sterben, klar. Und dann kommen die Christen. Die Christen haben es mitgekriegt. Und sie sind, wo sie das mitgekriegt haben, hingegangen und dieses Kind selbst genommen, aufgenommen, großgezogen, wenn es möglich war, zumindest gepflegt und dafür gesorgt, dass sie das Kind nicht einfach da liegen blieb, zu sterben. Ein Kontrastprogramm ersten Ranges. Und was passierte dann im Laufe der Zeit? Das kriegten die Leute spitz. Die haben es gemerkt, was die Christen getan haben. Und wenn sie wussten, dass der Vater dieses Kind nicht in die Arme nehmen würde, haben sie sogar das Baby den Christen, wenn sie welche kannten, sofort hingebracht. Sie wussten, dass das Kind dadurch in guten Händen buchstäblich sein würde. Liebe Gemeinde Friedrichshain, das ist die Aufgabe für uns auch. Vielleicht nicht ausgesetzte Kinder aufzunehmen, aber das so auszuleben in unserer Situation, in unserer Gegend, in unserer Umwelt, das so auszuleben, dass die Menschen sagen, meine Güte, ich möchte auch Christ sein. Wenn Christen so sind, die handeln nicht nach der Menge, nicht nach der Macht, sondern nach einem ganz anderen Prinzip, das Prinzip, das Kontrastprinzip, ich würde sagen, das Kontrastprinzip der Liebe. Und das wünsche ich mir, aber auch euch in eurer Situation. Lebt nach dem Kontrastprinzip der Liebe Jesu. Amen. Wir wollen singen.